Mein Name ist Katja Stähli und du bist mitten in meinem Podcast 40 und fabelhaft. 40 werden ist ein Abenteuer, denn das Beste liegt noch vor uns. Herzlich willkommen zurück bei 40 und fabelhaft. Und ja, die letzten beiden Male war die Tonqualität ein wenig schwierig. Das liegt daran, dass ich eine falsche Einstellung gemacht habe. Aber wie du heute feststellen wirst, ist die Qualität eine ganz andere. Bis auf die Qualität meiner Stimme wundere dich nicht. Ich habe nämlich Heuschnupfen und das nicht ohne. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, macht man dann in so einer Situation eine Podcast-Folge? Ja, man macht sie trotzdem, denn ich kann jetzt nicht einfach 3 Monate Pause machen, weil das Heuschnupfen wird sich jetzt auch nicht einfach verdünnisieren. Also da sind wir, übrigens frisch von der Reise zurück. Ich komme gerade von einer Woche Cannes und ein paar Tagen Zürich. Ich war nämlich unterwegs beruflich und habe ganz viele schöne Dinge erlebt und viele Sachen auch für mich nochmal so ein bisschen betrachten dürfen. Und heute reden wir darüber. Jetzt habe ich dich ja mitgenommen auf eine Reise in meine Vergangenheit, wo man erstmal guckt, wo kommt die eigentlich her, was hat die eigentlich gemacht? Und wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass ich aus der Schweiz nach Berlin ausgewandert bin und in Berlin einmal ganz von vorne angefangen habe. Und der letzte verbleibende Punkt, wo wir waren, war sozusagen der Startschuss nach Berlin. Freitag, der 13. Juli 2012. Da habe ich nämlich in meinem Schulzimmer gestanden und hatte eine Tasche über der Schulter und da war mein Schlüssel zu meiner Berliner Wohnung drin und ich wusste, hiermit ist Ende. Und hiermit ist aber auch Anfang. Die Kiddies waren schon alle in ihrem Sommerurlaub und die waren fertig mit der Oberstufe. Die haben angefangen mit ihren Lehrstellen. Und ich stand also Mutterseelen alleine in einem leeren Schulzimmer, in einem leeren Schulhaus. Und ich wusste, es ist vollbracht. Und ich bin dann aus dem Schulzimmer raus und ich habe noch so einen Stundenplan, so die letzten Reste von der Tür gekratzt. Das war so eine hässliche orange Tür aus den 70er Jahren. So mein oranges Tuch jeden Morgen, wenn man in die Schule kommt. Und dann bin ich durch einen Schulflur gelaufen, noch mal so ganz bewusst, so Schritt für Schritt und sich dann klar machen, dass das Leben einmal von vorne anfängt. Und dann habe ich meinen Schlüssel abgegeben und bin raus in den Schulhof, in diese unheimlich heiße Sommersonne und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe so geweint, außer reiner Freude. Und spätestens in dem Moment ist mir aufgefallen, was es bedeutet, vor Freude weinen zu können. Ein Leben zu führen, ein Leben zu leben, in dem ich weinen kann vor Freude. Wir weinen so oft, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir sie haben wollen, weil wir enttäuscht sind, weil wir Erwartungshaltung haben, weil wir verletzt wurden. Aber wie oft hast du schon aus Freude geweint? Und ob wir aus Freude weinen können oder nicht, das ist ein bisschen unsere Entscheidung. Das muss ich dir leider mitgeben. Und für mich war das ein so unglaublich bahnbrechend wundervoller Moment. Und wo ich bei Greater auf der Bühne war, meine Keynote gehalten habe, da habe ich erzählt, dass ich da so draußen stand auf diesem Schulhof und ich habe meine Flügel gespürt. Und ich will das hier nochmal ganz bewusst erzählen, denn dieses Symbol mit den Flügeln auf den Schultern, das ist ein Symbol, was mich nicht mehr losgelassen hat seit da. Wir können uns fürs Fliegen vorbereiten, solange wir wollen. Wir können so lange üben, wie wir wollen. Es kommt der Moment, da müssen wir uns irgendwo auf einen Ast stellen, wenn wir ein kleines Vöglein sind, und den Mut haben, diese Flügel aufzumachen und uns erstmal fallen zu lassen. Denn du fliegst nicht einfach so. Du musst dich erstmal irgendwie in diese Materie hineinbegeben, in die Luft hineinbegeben. Und dazu brauchst du die Gewissheit und den Mut und auch das Vertrauen, dass diese Flügel, die du hast, dich irgendwie tragen. Und dieser Satz, fliegen lernt man fliegen, den wirst du hoffentlich bald irgendwann mal in einem Buchgeschäft finden, wenn alles gut läuft. Fliegen lernt man fliegen. Bringt es genau auf den Punkt. Und so ist das auch mit dem Leben. Lebend lernen wir leben. Und ich bin in dem Moment, wo ich in diesem Schulhof gestanden habe, mit diesen wunderschönen, riesengroßen Flügeln auf meinen Schultern und diesem Ticket in die Freiheit in meiner Tasche. Da habe ich gefühlt, was Leben ist. Und ja, natürlich hatte ich Smussen sausen. Natürlich wusste ich auch nicht, ob das alles glatt läuft. Aber das Gefühl, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, das Gefühl, was da auf mich wartete, war so viel größer als die Angst, die ich hatte, dass das Gefühl mich getragen hat. Da bin ich nach Hause gedüst, habe zu Hause erstmal die Hunde irgendwie begrüßt. Da stand schon ein riesen Lastwagen und da waren ganz viele Leute, die eingepackt haben. Familie war gar keine da. Weiß eigentlich auch nicht, warum nicht, aber ich wollte das irgendwie nicht und ich glaube, die auch nicht. Ich glaube, wir alle wollten keinen Abschied. Und dann, ja, sind wir irgendwann losgefahren. Ich glaube, so um 1:30 oder so sind wir losgefahren und ich bin dann zum Zoll und da muss man erstmal einen riesen Zettel da unterschreiben, wenn man ein halbes Halb und gut in so einem 11-Tonner-Lastwagen nach Deutschland mitschleppt, dann hat man erstmal richtig viel zu tun. Und als das dann geschafft war, sind wir einfach nach Berlin gefahren. Und es war so ein Heckmeck am Ende. Das muss man einfach auch sagen. Ja, so romantisch das alles immer klingt, es war ein richtiger Heckmeck. Wir sind in Berlin angekommen und all die super fancy Freunde, die ich da schon hatte, die waren natürlich alle unterwegs und keiner hatte Bock, einen Lastwagen auszupacken. Also standen wir da zu zweit und mussten erstmal diesen riesen Lastwagen irgendwie auspacken. Zwei Umzugsleute und wir. Das war ganz schön viel. Ja, und dann war ich erstmal in Berlin. Und das Lustige ist, wenn du so eine Reise antrittst, du denkst dann, das fühlt sich so an, so vom Gedanken her. Und wenn ich dann in Berlin lebe, dann läuft so permanent Background-Musik. Und permanent fliegen irgendwo, keine Ahnung, Blumen durch die Luft. Und es ist alles so außergewöhnlich, dornenvögelig, wie bei Hollywood. Und das passiert dann aber natürlich nicht. Das heißt, dieses erlösende Gefühl, jetzt bin ich in Berlin und jetzt ist auf einmal per Knopfdruck alles unfassbar wunderbar. Das ist eine Illusion. Und die Illusion brauchen wir aber natürlich, um auszutreten, um rauszutreten aus der Komfortzone, in der wir sind. Ist es schon mal nett, eine Illusion zu haben? Weil die Illusion, die kickt auch mal noch so ein bisschen, die dreht dich so ein bisschen von hinten an. Und trotzdem macht es schon auch Sinn, sich klar zu machen, du kommst nicht einfach in eine andere Welt. Du bist nicht einfach plötzlich an einem Ort, wo all das, was du bist, was dich beschwert hat in deinem Leben, plötzlich weg ist. Und ich habe festgestellt, dass diese Dauerbelastung, in der ich über so viele Jahre hinweg war, dass die natürlich nicht einfach mit einem Zoll abgegeben wurde. Die ist natürlich mitgereist. Und die hat sich insofern gezeigt, dass ich viel schlafen musste. Also ich habe irgendwie 2 Monate lang geschlafen. Und zwar immer dann, wenn ich gemerkt habe, jetzt kommt dieser Modus, der mich am Leben erhalten hat. Du musst noch und jetzt machst du noch und mit dem Kopf durch die Wand und es wird doch von dir erwartet. Immer dann war ich so überfordert mit diesem Festhalten, dieses, ich muss doch jetzt das Rad drehen, dass ich sofort in diese Lethargie verfallen bin. Ich bin sofort ins Bett zurückgefallen. Schlafen gehen, sofort schlafen gehen, meine Ruhe haben. Und das ist legitim. Vielleicht kennst du diese Phase, dass du Momente hast in deinem Leben, wo du erstmal einfach erschöpft bist. Und dann fragst du dich, was soll ich denn machen? Ich habe so viele Ideen, ich will das unbedingt umsetzen, aber ich bin so müde. Wir sind meistens müde, weil ein Teil in uns in der Vergangenheit festsitzt. Bevor wir weitermachen können, bevor wir zu neuen Kräften kommen, ist es erstmal wertvoll zu gucken, wie geht's denn eigentlich diesen Anteilen, die unter Umständen noch irgendwo in der Vergangenheit verhaftet sind, diese liebevoll zu integrieren. Und bei mir hat es eine ganz schöne Zeit gedauert, bis ich verstanden habe, wen ich zu integrieren habe. Ich hatte nämlich einen Persönlichkeitsanteil zu integrieren, der ewig über die eigenen Grenzen hinweggegangen ist. Ich habe mich selber über die Grenzen hinweg geprügelt fast. Immer wieder so viel zu geben, ohne darauf zu achten, dass meine Batterien aufgeladen sind. Und um mir vor Augen zu führen, diesem inneren Anteil, der immer noch nicht glauben konnte, dass er frei war, um mir das so klar zu machen, habe ich ganz oft zu so Zeiten, die es mir schwer gemacht haben, in meinem Lehrerdasein davor, dass ich da mir einen Wecker gestellt habe. Zum Beispiel, ich habe Montagmorgen gehasst wie nur etwas. Und dann habe ich mir Montagmorgen um 6 Uhr den Wecker gestellt. Um mir vor Augen zu führen, wach werden, dann erstmal die erste Reaktion ist, es ist Montagmorgen, ich muss jetzt aufstehen, ich will aber nicht. Um dann in diese Beruhigung des Nervensystems zu kommen und sagen zu können, ah, interesting, ich bin ja nicht mehr im alten Leben. Es ist ja jetzt das neue Leben. Bewusst auszusteigen aus diesem Muster, aus diesem Mechanismus. Und dann habe ich angefangen, meinen Montagmorgen mir ganz zauberhaft zu gestalten. Schön Kaffee trinken, ein schönes Frühstück machen, für den Frühstück-Einkauf erstmal Blumen zu kaufen und dafür zu sorgen, dass dieser negativ behaftete Halbtag, dieser Montagmorgen, einen Zauber bekommt. Und in Zeiten heute, ja doch schon jetzt 12 Jahre um, wo ich merke, dass ich schwierige Phasen habe, tue ich genau das wieder, um mir klar zu machen, dass ich immer noch in meiner Traumvorstellung lebe. Nämlich nicht mehr an einen Stundenplan gebunden zu sein, wo ich Montagmorgen punkt 7.20 Uhr meinen Französischunterricht starten muss. Und das sind so die ersten Gehversuche in Berlin gewesen. Das habe ich ja in einer Messibude gewohnt. Und diese Messibude konnte ja nicht so bleiben. Ich habe ja mein Schlafzimmer zumindest schon saniert gehabt und ordentlich hergerichtet. Und das war so mein Aufenthaltsraum. Und alles andere in der Wohnung war wirklich komplett verwahrlost. Also habe ich mir Handwerker gesucht. Und wenn du so vom Schweizer Dorf kommst, dann denkst du dir, machst du mal so Google auf, gibst du mal so einen Handwerker Berlin. Was ist die erste Seite, die kommt? Hämmer.de. Und ich dachte mir, naja, kann ja so schlimm sein. Jeder da draußen, der wahrscheinlich aus Deutschland kommt, wird jetzt lachen. Ich habe sie mir alle nach Hause bestellt, die ganzen Handwerker, und habe richtig Bewerbungsgespräche geführt. So, erzählen Sie mal, was Sie machen, was sind denn so Ihre Referenzen? Da kamen so drei Typen an. Der eine hatte eine sehr seltsame Narbe, so hier am Hals entlang. Ich habe mich immer gefragt, woher die kommt, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Und die haben sich dann präsentiert, GmbH in Gründung, und die waren super professionell. Die waren so professionell, dass ich in meinem heutigen Berliner Dasein ein wenig stutzig geworden wäre. Aber damals fand ich die einfach nur gut und habe denen erstmal die ganze Kohle im Voraus bezahlt. Dann haben die natürlich erstmal alles rausgekloppt aus der Wohnung. Das heißt, ich hatte keine Toilette, kein fließendes Wasser, keine Dusche, keine Küche, kein gar nichts mehr, keine Wandschränke, es war alles weg. Und dann haben sie versucht, die Wände mit Malervlies zu tapezieren. Und das haben sie mit Bastelkleister gemacht. Und die ganzen Bahnen sind dann einfach so wieder von der Wand gefallen. Und das war so eine Erkenntnis, wo ich mir dachte, irgendwas läuft hier schief. Und auf mehrfaches Nachfragen hin sind die dann plötzlich sehr ungemütlich geworden. Und ganz seltsamerweise habe ich dann so ungefähr 2-3 Mal die Woche Nägel in meinen Autoreifen gehabt. Und ja. Ich habe mir dann so ein richtig schönes hausgemachtes Problem ans Bein gebunden, nämlich Betrügerhandwerker. Die dachten, bei mir wächst das Geld auf dem Baum und die holen sich jetzt einfach mal, worauf die so Bock haben, was dann mir tatsächlich sehr viel Angst gemacht hat. Ich hatte natürlich auch nicht so viel Geld mehr, weil ich habe das meiste Geld denen gegeben und habe ja auch immer noch in einer absoluten Bruchbude, in einer Baustelle gelebt. Und so bin ich halt oft auch morgens, ne, ihr habt ja die 3 Hunde, dann gehst du morgens erstmal im Park, musst du erstmal gucken, wo man pullern geht und wo du duschen gehst. Und irgendwann haben mich die ganzen Restaurants im Umfeld gekannt. Ich habe dir natürlich meine Geschichte erzählt und da war direkt neben meinem Zuhause war ein Restaurant, ein Italiener. Und meine Mutter war zu Besuch und die hat mir Geld gebracht und ich habe das Geld in meinem Portemonnaie gemacht. Ich habe so ein breites Portemonnaie gehabt, das Geld war da drin. Und ich habe das auf den Stuhl neben mir gelegt. Und kopflos und gestresst, wie ich war, bin ich aus dem Restaurant raus und habe das Portemonnaie da liegen gelassen. Und ich glaube, da waren so 4.000-5.000 Euro drin oder so. Und ich habe dann dem Restaurantbesitzer habe ich dann angerufen und habe gesagt, sag mal, hast du vielleicht ein Portemonnaie gefunden? Sagt er in seinem italienischen Akzent, ey Mädchen, du musst jetzt herkommen, wir müssen erst mal reden miteinander. Da bin ich da hingelaufen und dann hat er mir einen Espresso in die Hand gedrückt und gesagt, hinsetzen. Ich habe gesehen, du bist Schweizerin, ne? Weil ich ja meine Identitätskarte da drin hatte. Und gesagt, du setz dich jetzt hin, ich erzähle dir jetzt erstmal, wie das hier in Berlin läuft. Ja, und dann hat er mir mein Portemonnaie zurückgegeben mit all dem Geld und mit all meinen Ausweisen. Und vom Moment an waren wir irgendwie befreundet. Und ich habe noch was anderes festgestellt. Ich habe ja Tänzer kennengelernt in Berlin. Und über meine damalige Freundin bin ich, weil ich ja selber sehr viel getanzt habe in meinem Leben und oft auf der Bühne war, bin ich in so einen Tänzerkreis reingekommen, die alle irgendwie auch als Gogo-Tänzer gearbeitet haben und Background gemacht haben. Und bevor ich mich überhaupt besinnen konnte, war ich irgendwie Resident-Tänzerin in allen möglichen Clubs hier in Berlin. Wer sie noch kennt, Felix, Adagio, Cosmos, Matrix war ich sehr lange. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die mir wahnsinnig geholfen haben in dieser Zeit. Und das war für mich was Neues, denn so in der Tinte zu sitzen und so Schwierigkeiten zu haben und auf einmal Menschen zu haben, die sagen, ey, brauchst du Hilfe? Was kann ich dir tun? Guck mal, hier ist ein Schlüssel. Du kannst bei mir wohnen, solange bis es fertig ist. Wir schicken dir Handwerker. Komm vorbei, komm Essen holen. Also von vorne bis hinten einen riesen Support bekommen in dieser schwierigen Situation. Unter anderem auch Support bekommen, als diese Handwerker dann so ungemütlich wurden, dass ich mich auch nicht mehr wohlgefühlt habe, weil die mich bedroht haben. Weiß ich noch, habe ich aus einem Club 2 Türsteher bekommen, die die ganze Zeit bei mir zu Hause waren und mir geholfen haben. So im Fall, dass die kommen. Und genau da, als meine Mutter bei mir war, standen die wirklich vor der Haustür. Ne, so 2 Typen mit so einem riesen Schrank im Hintergrund und 2-Meter-Hühne. Da ist mir die Tür aufgedrückt und gesagt, er hätte jetzt dann noch mal gerne Geld von mir. Und das war so witzig, weil wir standen das war so eine Plattenwohnung und wir standen in diesem sauengen Korridor. Meine Mutter, also ihr müsst verstehen, meine Mutter ist so, wenn irgendwo in Kreuzberg irgendwo ein halbes Bein gefunden wird, dann ruft meine Mama mich an und fragt, ob es mir gut geht. Meine Mama denkt per se, ich lebe in einem Drittweltland und das hier alles unfassbar katastrophal ist. Und sie hat vielleicht nicht immer Unrecht, aber sie ist sehr ängstlich, wenn es um Berlin ging. Noch heute hat sich's gelegt, aber damals war es halt wirklich schwierig. Also steht meine Mutter hinter mir und erlebt diesen Crime, wie diese 2 Betrügerhandwerker mit diesem Schlägertypen im Hintergrund plötzlich vor mir stehen und nach Geld fragen. Meine Mutter war am Ende in diesem Moment. Und wie im Film kommen dann diese beiden Türsteher, die ja auf mich aufgepasst haben, die ganze Woche aus dem Wohnzimmer raus. Und das Lustige war, dass ich die Einzige war, die nicht wusste, wer sowohl die Handwerker waren, als auch die Türsteher hinter mir. Ich war einfach so, ja, die helfen mir und ihr seid die Bösen. Die wussten aber, aus welchen Crews die kamen. Und die Türsteher, die waren dann so, ihr müsst jetzt, glaube ich, ganz schnell gehen, sonst habt ihr ein Problem. Und die Betrüger da, die waren dann so, oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Die waren sofort weg, die waren nie wieder da, die haben mich komplett in Ruhe gelassen. Und ich habe natürlich dann auch erst Jahre später rausgefunden, mit wem ich es da eigentlich zu tun hatte. Ne? Wenn man so super naiv aus dem Schweizer Bergdorf nach Berlin kommt, dann checkst du sowas nicht vom ersten Moment an. Aber das war dann trotzdem, war natürlich eine lustige Erfahrung. Und auf der anderen Seite auch eine schöne Erfahrung zu sehen, ask and it will be given. Also nach Hilfe zu fragen und zu sagen, ich habe hier ein Problem. Gibt es irgendjemand da draußen, der mir helfen kann? Und das war eine super schöne Erfahrung. Unter anderem habe ich dann auch Hilfe bekommen, dass da jemand war, der dann gesagt hat, Mensch Mädchen, das müssen wir doch jetzt mal ändern hier mit deiner Bude. Und der hat mir dann die ganze Bude saniert für das bisschen Geld, was ich noch übrig hatte. Und ich habe dann ein neues Bad bekommen und eine neue Küche bekommen. Und boah, ich kann euch sagen, und ich stehe da und habe so eine kleine Ikea-Küche gekauft, so eine Landhausküche, und ich war so stolz da drauf und stehe am Wasserhahn und mache fließend Wasser auf. Nach 2 Monaten kein fließend Wasser zu haben in der Wohnung und dann fließend Wasser, Blumenvase, 3 Euro Tulpen von Lidl da reinzustellen. Und ich habe so geheult. Einmal mehr vor Freude geweint. Und ich kann dir sagen, wir leben alle so ein luxuriöses Leben. Und ich rede nicht davon, dass wir Kohle haben ohne Ende und Kohle raushauen können. Und davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass wir fließend Wasser haben. Dass wir ein sauberes Zuhause haben können. So, dass wir Putzmittel kaufen können. Das sind so Kleinigkeiten. Mir ging es finanziell richtig schlecht. Darf man einfach auch mal so sagen, wie es ist. Ich war glücklich, wenn ich mir einmal die Woche für 3 Euro Tulpen kaufen konnte. Die habe ich dann jeden Tag schön angeschnitten und ins Wasser gestellt und geguckt, dass die so lange, wie es nur geht, halten. Ich war happy, wenn ich mein Putzmittel hatte. Ich war happy, wenn ich Essen organisieren konnte. In der Zeit, wo ich keine Küche hatte, habe ich einmal am Tag einen Döner gegessen für 4 Euro. Und dann war es das, weil ich keinen Kühlschrank hatte und nichts. Und aber auch das Geld nicht hatte, irgendwo essen zu gehen. Und die Erfahrung zu haben, nach 2 Monaten so zu leben, fließend Wasser, eigene Toilette, eigene Dusche. Das ist eine wunderschöne Erfahrung gewesen. Und wahrscheinlich hast du jetzt diese Frage, die dir unter den Nägeln brennt, dass du sagst, hättest du ja dann wieder nach Hause gehen können, in die Schweiz. Hättest du ja, wenn alles so scheiße ist, hättest du ja wieder nach Hause gehen können. Ich habe diesen Gedanken nicht ein einziges Mal gehegt. In diesen ganzen 12 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, gab es für mich nicht ein einziges Mal diesen Gedanken, das ist hier nichts für mich, ich hau wieder ab. Und auch wo ich nur in diesem, 15 Quadratmeter Schlafzimmer gehaust habe, ohne alles. Auch da gab es diesen Moment nicht für mich, dass ich sage, ich gehe wieder zurück. Und was ist das für eine wunderschöne Antwort auf die Frage, habe ich das Richtige getan? Sich hinzustellen und zu sagen, es ist gerade alles anders als das, was ich wollte. Und trotzdem fühle ich die Verbindung so sehr zu mir, dass ich bleiben möchte. Aber wo bleibe ich denn jetzt genau? Ich bleibe nicht einfach in Berlin in einer schwierigen Wohnsituation, sondern ich bleibe bei mir. Ich bleibe in meiner Erfahrung. Ich anerkenne das, was mir passiert. Und das ist ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Wenn uns Dinge passieren, die wir nicht so cool finden, Dinge, die auch nicht geplant sind, wo man aus dem Himmel nochmal, warum passiert das denn jetzt? Wir bewerten die Situation so schnell. Immer ich. Warum muss mir das jetzt passieren? Boah, ist das jetzt ein Zeichen dafür oder dafür? Einfach mal in der Erfahrung zu bleiben und die Erfahrung anzuerkennen und zu sagen, danke schön. Das ist jetzt eine Erfahrung. Es ist einfach nur eine Erfahrung. Sie nicht nach rechts oder nach links zu bewerten, sondern sie einfach nur als solches anzuerkennen. Und das überbrückt erstmal die ersten Negativgefühle. Denn ob wir negativ fühlen oder positiv fühlen, ist meistens dem geschuldet, was wir erwarten. Wenn etwas passiert in meinem Leben, dann ist meine Reaktion meistens so konditioniert, wie ich davor das Leben gelebt habe. Guck mal, ich mache dir ein Beispiel. Du lernst jetzt einen Typen kennen. Du bist 5-mal betrogen worden. Du hattest mit dem das 3. Date und danach meldet der sich nicht mehr. Sagen wir mal so. 3. Date, danach meldet er sich nicht mehr. Jetzt hast du wieder einen kennengelernt und du gehst mit dem aufs Date und nach dem 3. Mal, Samstagabend habt ihr euch getroffen, meldet er sich bis Sonntagnachmittag nicht. Wie bewertest du die Situation? Du bewertest sie dahingehend, dass die letzte Geschichte, die du erlebt hast, genauso geendet ist, dass er nach dem 3. Date sich nie wieder gemeldet hat. Das heißt, wir bewerten aus der Erwartungshaltung heraus. Und das ist das, was uns das Leben ganz oft schwer macht. Wir haben über die Dramadrehtür gesprochen. Ich kann sie so oft gehen, wie mir lustig ist. Hin und her und hin und her. Ich kann aber auch an der Stelle sagen, ich beschütze mich mal ganz kurz vor meiner Bewertung. Denn ich möchte der Situation die Chance geben, dass sie sich selbst entwickeln darf, ohne meine Erwartungshaltung. Und in dieser Situation war ich irgendwie in Berlin. Ich wollte mir mein Berlin nicht durch diese Erfahrung bewerten. Ich wollte mich freilassen an der Stelle. So, dann ging es weiter. Dann war ich als Tänzerin, Gogo-Tänzerin. Und das hat natürlich irgendwann auch meine Familie rausgefunden. Und die waren dann alles todesschockiert. Warum bist du Gogo-Tänzerin? Weil ich es kann. Weil ich tanzen kann und weil ich Spaß dran habe, auf der Bühne zu stehen. Und weil ich frei war. Und das ist ein mich selbst von der Leine lassen gewesen, was richtig krass war. Na, natürlich, ich als Oberstufenlehrerin mit meinem familiären Background, sowas darf man ja nicht machen, weil das gehört sich ja nicht. Aber weil ich diese 1000 Kilometer weiter weg war, war es für mich so, wen juckt's? Mir selber sozusagen diese Gartenzäune wegzukicken und zu sagen, scheiß auf Gartenzaun, was ist denn da hinten los? Und was ist denn da drüben los? Ich geh mal gucken. Mir selber die Chance zu geben, mich zu erfahren. Und ich weiß noch, wo wir am Silvester 2012, 2013 haben wir in Matrix eine große Show gemacht, die Mädels und ich. Shine Bright Like a Diamond war damals von Alicia Keys. Und das war unser Showlied und wir hatten so silberne Zylinder an und so silberne Kostüme. Und ich stand da auf der Bühne und dann haben wir da so, wir waren so 5 Mädels und wir haben diese Show gemacht. Und ich kann mich so sehr an diesen Moment erinnern. Shine Bright Like a Diamond. Ich da stehe, in diese Menschenmasse reingucke und dann habe ich eine Eingebung gehabt. Wer sind wir denn, dass wir abhängig sind von Clubs, von Männern, von Nightmanagern und von Menschen, die sagen, wie wir auszusehen haben, was wir anzuziehen haben und wie wir zu funktionieren haben. Nach dieser Show sind wir nach Hause und am 1. des Jahres haben wir alle zusammen Frühstück, Mittag gegessen. Und dann sitzen wir da und sage ich so, Mädels, ich habe etwas zu verkünden. Und die waren alle so an die 8 bis 10 Jahre jünger als ich. Und wir sagten, wir sind jetzt die Berlin Showgirls. Die waren alle so, okay. Ich habe die Domain gegoogelt, die war frei, berlinshowgirls.com und .de. Dann habe ich mich an den Rechner gesetzt, habe innerhalb von einer halben Stunde das Logo gebastelt, so Marlene Dietrich mit so einem Zylinder und so geschwungenen Augen. Berlin Showgirls darunter gemacht, habe den Mädels unsere Crew präsentiert und habe gesagt, von heute an sind wir nicht mehr abhängig. Weil natürlich ist es so, das ist für mich am Anfang auch so eine Sache gewesen, die ich nicht gecheckt habe. Ne? Kommst du ins Nachtleben rein? Ich habe noch nie mit irgendwelchen Substanzen was zu tun gehabt und da ist plötzlich jeder irgendwie kokainabhängig so. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo jemand vor mir stand, der voll drauf war, da habe ich zu meiner Bookerin gesagt, sag mal, geht's dem gut? Braucht der Hilfe? Dann guckt sie mich an und sagt, sag mal, der ist voll auf Koks. Ich so, oh, was? Habe ich noch nie von gehört. Ich habe damit noch nie was zu tun gehabt. Und im Nachtleben zu arbeiten, kommst du natürlich an Situationen ran, wo man dir unterstellt als Frau, dass du vielleicht empfänglich bist für Angebot. Und mein Zeigefinger, was glaubst du eigentlich, wer du bist, der ist natürlich regelmäßig zum Einsatz gekommen. Weil ich jeden, der irgendwie blöd geguckt hat, erstmal meine Meinung geigen musste. Das heißt, jeder wusste, dass wenn man mich bucht, das ist nicht mit rechts und links. Das ist so mit einmal auf die Bühne tanzen, dann wieder runter und dann ist nach Hause gehen. Und wenn irgendeiner irgendwelche Sonderwünsche hat, dann gab es eben keine Sonderwünsche. Und mich hat es angekotzt, dass andere Frauen ebenso, dass die das auch angetragen bekommen haben. Die aber nicht so den Mut hatten, Nein zu sagen. Die mussten dann immer irgendwie so, wie mache ich das jetzt? Ich habe so Angst und so. Und ich hatte keine Lust mehr, dass das mit meinen Freundinnen passiert. Ich wollte einen sicheren Rahmen schaffen, wo wir Frauen unserer Leidenschaft nachgehen können, nämlich das Tanzen und Shows zu tanzen, ohne dass uns irgendjemand damit auf die Nerven gegangen ist. Also haben wir die Berlin Showgirls gegründet. Und weil ich das so lustig fand und auch so eine Angst hatte, dass mir das klauen könnte, habe ich erstmal Wortbildmarke patentieren lassen. Die müssen sich das mal vorstellen. Ich habe ein Patent angelegt für die Berlin Showgirls. Und dann sind wir an die Homepage rangekommen. Wir haben nicht viel Geld gehabt. Wir haben dann so billig rote Paillettenbodies gekauft und so Federboas und haben alles selber gebastelt. Und Nadine hat genäht und wir haben Strasssteine geklebt und wir haben so unser eigenes Baby irgendwie versucht, mit den wenigen Mitteln, die wir hatten, irgendwie groß zu machen. Und ich weiß noch, ich wollte unbedingt ein tolles Fotoshooting haben. Ich wollte eine Location haben, die dem Logo, diesem Marlene Dietrich-Look gerecht wird. Und dann habe ich im Wintergarten Varieté-Theater angerufen. Und so, Tachchen, ich habe immer, wenn ich was haben wollte, habe ich meinen Schweizer Akzent rausgeholt. Das funktioniert wunderbar hier in Deutschland. Dann habe ich angerufen und gesagt, guten Tag, wir sind die Berlin Showgirls, wir möchten gerne ein Fotoshooting machen bei Ihnen. Und ich glaube, die dachten, wir verarschen die irgendwie. Auf jeden Fall haben die gelacht und gesagt, na, was wollt ihr denn machen? Und wir sagten, na ja, so 2-3 Stunden, dann sind wir wieder weg. Dann haben wir gesagt, na ja, dann macht mal 150 € und dann ist gut. Und dann sind wir da mit 8 Ikea-Tüten angetanzt,
8 IKEA-Tüten voll Federboas, Kostüme, Zylinder, Hüte. Und dann haben wir die ganze Umkleidekabine. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist so eine klassische längliche Umkleidekabine mit Spiegeln und überall mit diesen Glühbirnen rundherum, wie im Film. Und dann haben wir den ganzen Raum dekoriert mit diesen Showkostümen und das sah wirklich original aus, wie so, keine Ahnung, so wie man sich so Moulin Rouge vorstellt oder so, oder Broadway oder so. Und dann haben wir da unser Fotoshooting gemacht und haben dann natürlich darauf gehofft, dass unsere Freunde uns helfen mit den Grafiken und so und dass wir das alles irgendwie fertig bekommen, weil wir wirklich einfach kein Budget hatten dafür. Und vor Moment an waren wir die Berlin Showgirls und wir sind genauso aufgetreten, egal wo wir waren, egal wo wir hingelaufen sind. Wir haben uns dann so T-Shirts bedrucken lassen, so Paint, so neonpinke T-Shirts mit einem schwarzen Schriftzug hinten drauf und wir haben daraus richtig so eine Marketing-Crew gemacht, Berlin Showgirls in der Haus. Ja, und irgendwann haben wir dann für Boxen-Weltmeisterschaft, für irgendwelche Sänger Background getanzt und wir haben für Lou Bega bei Fernsehgarten waren wir bei Background mit dabei und ich weiß noch, als wir, das war in Teneriffa Fernsehgarten und kurz bevor wir dran waren und das war ziemlich aufregend, weil wir hatten an einem Tag, oder ich glaube an zwei Tagen, weiß ich gar nicht mehr, wir hatten auf jeden Fall 4 Choreografien, die wir zu tanzen hatten, weil Lou Bega ist 4-mal aufgetreten und dann war so unten am Pool oder hinter dem Pool war die Bühne und hier war so eine Treppe runter und wir mussten da so anstehen, bis wir dran waren. Und vor mir hat Beatrice Egli gesungen und ich liebe Schlager, für die, die das noch nicht wissen oder es auch nicht glauben wollen, ich liebe Schlager. Ich finde das großartig. Mit mir kann man richtig schön Schlagerparty machen und besonders Altersschlager ist toll. Und Beatrice Egli hat gesungen und sie hat ein ganz tolles Lied gesungen. Ich liebe es, ich liebe dieses Lied. Und ich stand da und gucke in dieses Publikum und es war traumhaft schönes Wetter. Die Sonne hat geschienen und da waren so Segelboote in der Bucht und so. Es hätte nicht besser sein können. Und da war für mich klar, hier ist Ende. Das ist mein letzter Auftritt. Dann, wenn es am schönsten ist. Weil ich war 31, 32. Und ich habe einfach für mich verstanden, es gibt Dinge, die unfassbar toll sind, weil sie ein Ablaufdatum haben. Weil sie irgendwann zu Ende sind. Und weil man sich komplett reinbegibt und komplett genießen kann, um dann aber auch irgendwann sich aufzumachen, ein neues Leben zu gestalten. Und Hermann Hesse sagt diesen Satz so wunderbar in seinem Gedicht Stufen, ist mein Lieblingsgedicht. Du willst an keinem Raum wie an einer Heimat hängen und willst heiter Raum um Raum durchschreiten. Irgendwie so. Wenn wir nicht an jeder Situation in unserem Leben hängen wie an einer Heimat, dann haben wir die Möglichkeit, auf Reisen zu gehen. Weil wir in der Lage sind, die Dinge anzunehmen, sie zu lieben und zu leben und dann wieder loszuziehen und was Neues anzufangen. Und ich dachte mir, was könnte schöner sein als Abschluss für so eine Showkarriere, wie mit Lou Bega bei Fernsehgarten zu tanzen. Und jetzt habe ich dir ja eingangs des Podcasts erzählt, dass ich gerade von einer Reise zurückkomme. Ich reise für mein Leben gerne. Und ich bin früher immer, wenn ich reisen war, war für mich der Abschied ein Märtyrium. Für mich war nach Hause gehen in diese Enge des Alltags zurück immer unglaublich schwierig. Und ich konnte das so genießen, die letzten Tage schon, wo ich von Cannes nach Berlin zurückgeflogen bin und dann, wo ich jetzt von Zürich nach Berlin zurückgeflogen bin. Das Gefühl von, das Schönste am Reisen ist es, nach Hause zu kommen. Sich ein Leben zu gestalten, in dem das Zuhause das Wundervolle ist. Denn alles andere ist Urlaub und alles, das ist immer großartig. Es ist leicht, im Urlaub glücklich zu sein. Es ist leicht, in Mallorca im Hafen zu sitzen, bei einem Glas Wein in die Sonne zu gucken und froh zu sein. Oder nach Bali zu fliegen und einfach nur zwischen Himmel und Erde irgendwie rumzufliegen. Das ist alles toll. Aber die wahre Kunst im Leben ist es, ein Zuhause zu haben, in das man wahnsinnig gerne zurückkehrt. In meinem Zuhause wartet ein 4,5-jähriges Mädchen auf mich. Und es ist das größte Geschenk, was mir das Leben gegeben hat. Deswegen gehe ich wahnsinnig gerne nach Hause. Und die wichtigste Konstante in meinem Leben, die ich habe, ist mein Kind. Aber nach meinem Kind bin ich die wichtigste Konstante. Mein innerer Kompass richtet mich dahingehend aus, wo will ich hin? Was möchte ich tun? Und es geht gar nicht immer darum, wollen wir ganz groß werden oder wollen wir ein Auto haben oder wollen wir eine Reise oder ein Haus oder den Titel oder Erfolg oder was auch immer. Wir richten uns nicht nach dem Materiellen aus, sondern wir richten uns dahingehend aus, dass wir sagen, wer will ich sein, wenn ich da bin? Und dieses Gefühl von, ich stehe am Flughafen gestern Abend in Zürich und ich weiß, ich fliege nach Hause, wer will ich sein, wenn ich zu Hause bin? Ist dieses unglaublich dankbare, glückliche Wesen, dieses dankbare Mami in mir, die sagt, ich habe mein Zuhause, ich habe mein Baby und ich kehre in ein Leben zurück, was ich selbst bestimme. Und Selbstbestimmung. Ich weiß, dass Selbstbestimmung ein Mysterium sein kann. Und ich möchte, glaube ich, gerne das nächste Mal über Selbstbestimmung sprechen. Aber heute sprechen wir zumindest mal ganz kurz darüber, dass ich dir sagen kann, dass der erste Schritt dahingehend war, Verantwortung zu übernehmen. Ich übernehme volle Verantwortung für mich und für mein Leben. Und ich weiß, dass das manchmal ein schwieriger Ansatz sein kann. Besonders dann, wenn wir denken, dass wir vom Außen beeinflusst sind. Und das sind wir sicher auch oft. Es geschehen manchmal Dinge in unserem Leben und auf unseren Wegen, die können wir wahrscheinlich nicht beeinflussen. Aber wie wir damit umgehen, das ist unsere Entscheidung. Und über diese Art von Selbstbestimmung reden wir nächstes Mal. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Es ist mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit einer weiteren Folge von 40 und fabelhaft. Es ist so schön, dass du vorbeigehört hast. Und ich hoffe, dass du natürlich für dich eine Portion Inspiration mitnimmst und somit durch den Alltag spazierst und dich dabei liebevoll begleitest. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deinem Umfeld. Und wenn du eine Bewertung dalässt und ein Feedback, freue ich mich umso mehr. Wenn du auch ein Wunschthema hast oder Fragen, dann bitte komm auf mich zu. Du bist herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir für dich bei 40 und fabelhaft.